ARD.
Ich fange mal ganz ehrlich an. Ich hasse dieses Thema.
Okay, das geht ja gut los.
Ja, ich finde einfach, im Jahr 2024 hat dieses Land eigentlich ganz andere, wichtigere Probleme als die Legalisierung von Cannabis.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich wiederum denke mir so, immerhin passiert mal irgendwas, was sich so ein bisschen nach 21. Jahrhundert anfühlt.
Du hast total recht. Und das Ganze hat ja auch das Zeug, unsere komplette Gesellschaft zu verändern. Deshalb müssen wir ganz sachlich drüber reden.
Und da kann ich mal ganz ehrlich sein. Ich dachte eigentlich, dass sich unsere Gesellschaft mit der Legalisierung von Cannabis zum Guten verändert. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto größer werden eigentlich meine Zweifel.
Das wird ja heute eine super Folge. Anna will gar nicht drüber reden, weiß aber, dass es gesellschaftlich so wichtig ist, dass wir reden müssen. Und David fand die Legalisierung erst eine gute Idee, aber unsere Recherchen bringen ihn zum Zweifeln.
Mal schauen, was es mit euch macht. Los geht's. Ich bin David Alf.
Und ich, Anna Planken. Okay, seit dem 1. April ist Cannabiskonsum in Deutschland für Erwachsene legal. Warum eigentlich?
Wir haben steigende Drogendelikte, 180.000 Cannabiskonsum belegte Delikte pro Jahr. Ich sage so viel, was auch immer wir tun, wir können so nicht weitermachen.
Das sagt unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Eindeutig zu erkennen.
Ja, absolut. Man muss sagen, die restriktive deutsche Drogenpolitik hat offenbar nichts gebracht. Nach wie vor kiffen viele Leute. Laut Bundesregierung steigt der Konsum, gerade bei Jüngeren.
Das neue Gesetz gegen "Wir können so nicht weitermachen" lautet, wenn wir mehr erlauben, müssen wir nicht mehr so viel bestrafen.
Und dann kommt vielleicht durch Steuern sogar mehr Geld rein und Schwarzmarkt und Drogenmafia haben weniger zu melden. So zumindest die Hoffnungen, die an diesem neuen Gesetz hängen.
Denn bis jetzt verdient vor allem die organisierte Kriminalität am Cannabis. Wenn dann jeder Erwachsene sein Gras selber anbauen darf, braucht es ja eigentlich keinen Schwarzmarkt mehr. Keine Drogenmafia, keine Dealer.
Und vor allem auch Dealer, bei denen man ja gar nicht genau weiß, was die einem da verkaufen. Irgendwas Vermischtes, Verunreinigtes, Gefährliches.
Und weniger Arbeit für die Polizei. Wenn bisher jemand mit Gras erwischt wurde, dann musste die Polizei eingreifen. Immer wieder auch die Justiz. Wenn Kiffen legal ist, entlastet das die öffentliche Hand finanziell. Das ist ja auch mal nicht ganz so schlecht, weil das Geld ja überall knapp ist.
Und apropos Geld, es könnte ja sogar mehr Geld sein, weil Steuereinnahmen steigen. Zum Beispiel, wenn neue Arbeitsplätze entstehen und die Beschäftigten dann Steuern bezahlen. Denkbar ist auch, irgendwann sowas wie eine Cannabissteuer zu erheben, was auch eine schöne neue Geldquelle wäre.
Also all in all, der Plan nochmal zusammengefasst, weniger illegaler Drogenhandel, dafür mehr Geld im Staatshaushalt. Das klingt, als wäre das eine super Idee, Cannabis zu legalisieren.
Die Frage ist halt, kann das so klappen? Oder sind die Hoffnungen zumindest in einigen Punkten überzogen? Wie realistisch ist denn die Annahme, dass der Schwarzmarkt für Cannabis kleiner wird?
Darüber müssen wir sprechen, aber vorher sollten wir mal klären, wie ist es denn jetzt wirklich geregelt mit der Legalisierung von Cannabis?
Erwachsene dürfen seit dem 1. April bis zu 3 Pflanzen Cannabis anbauen. Ab dem 1. Juli gibt es dann auch nicht gewerbliche Anbauvereinigungen, sogenannte Social Clubs, über die Mitglieder dann Cannabis bekommen können.
Cannabis-Samen dürfen aus anderen EU-Ländern eingeführt werden, aber nur die Samen. Cannabis-Pflanzen aus dem Ausland nach Deutschland einzuführen, das bleibt strafbar.
Und im öffentlichen Raum darf jede und jeder 25 Gramm getrocknetes Cannabis bei sich haben. Im privaten Raum, also zu Hause zum Beispiel, dürfen es sogar 50 Gramm sein.
Ganz wichtig dabei, unter 18-Jährige dürfen nach wie vor kein Cannabis besitzen oder konsumieren. Für sie ist Kiffen also nach wie vor verboten. Gleichzeitig soll auch die Aufklärung und Prävention verbessert werden.
Kommerzielle Läden, in denen Cannabis verkauft wird, wird es nicht geben. Deutschland macht es also anders als die Niederlande. Da gibt es ja die sogenannten Coffeeshops, wo jeder und jeder so kleine Mengen Cannabis zum Konsumieren kaufen kann. Auch schon fertig gerollt als Joint.
Also bei uns der Weg, der geht über Eigenanbau und Anbauvereine. Aber die Frage ist, könnten denn Vereine und Hobbygärtner den Bedarf an Cannabis überhaupt decken? Denn nur dann würde ja kein Platz mehr sein für Schwarzmarkt, für organisierte Kriminalität. Einfach, weil sich alle ihr Gras auf legalem Weg zu Hause anbauen können.
Ja, wobei über einen günstigeren Preis als über den legalen Weg könnte da immer noch ein Weg für Kriminelle sein, aber dazu später mehr.
Gucken wir mal auf die Menge, die über Privatanbauer und Vereine erzeugt werden müsste, dann schätzen Experten, dass da in Deutschland viel angebaut werden müsste. Jedes Jahr bis zu 400 Tonnen Cannabis.
Soweit zumindest der geschätzte aktuelle Bedarf. Wie sich sowas vielleicht auch durch die Legalisierung verändert, muss auch nochmal geguckt werden. Also auch dazu gleich mehr.
Ja, und ist so eine Menge überhaupt machbar? Wie macht man das überhaupt? Was brauchen Kiffer zu Hause so als Ausstattung? Oder ist es nicht doch einfacher, sich wieder an seinen alten Dealer zu wenden?
Cannabis hat eine Wachstumsphase von einem Monat und dann noch eine Blühphase von 2 Monaten. Dauert also so ein bisschen, bis man für den Eigendarf produziert hat und ist auch nicht ganz billig. Man braucht zumindest im kalten Deutschland für drin spezielles Equipment, zum Beispiel eine sogenannte Growbox, die hat unser Team im Internet für etwa 45 Euro gefunden.
Naja, und im kalten Deutschland und auch im etwas dunkleren Deutschland, da braucht man auch viel Strom. Die Pflanzen brauchen helles Licht drinnen. Da gibt es Schätzungen, für 50 Gramm Gras braucht man zwischen 50 bis zu 200 Kilowattstunden Strom.
Das ist ungefähr so viel, wie 2 Leute im Monat verbrauchen oder eine Waschmaschine im Jahr. Je nach Anbieter wären das dann so ungefähr 80 Euro.
Und es gibt interessante Phänomene, die in den USA passiert sind. Im Bundesstaat Oregon ist 2015 tatsächlich Folgendes passiert. Als das Kiffen freigegeben wurde, da kam es in Portland zu Stromausfällen und krasse Zahlen auch aus Denver, Colorado. Da sollen die Cannabisanlagen für bis zu 2% des Stromverbrauchs verantwortlich sein.
Also Cannabis anbauen ist nicht umsonst und es braucht Zeit, Platz und Strom. So ein bisschen kommen da Zweifel auf. Leute, die nur ab und zu mal was kiffen wollen, keinen Bock auf Hobbygärtnern haben, könnten sagen, ja gut, dann geht's vielleicht doch am einfachsten über einen Dealer.
Und genau deshalb hat sich die Bundesregierung ja noch eine zweite Möglichkeit ausgedacht. Diese Anbauvereine. Die sind erst ab 1. Juli geplant. Das sind eingetragene Vereine, passt ja super zu Deutschland, ne? Dem Vereinsland, können auch Genossenschaften sein, die eine Betriebserlaubnis dann der Behörden bekommen müssen und höchstens 500 Mitglieder haben dürfen.
Ist das jetzt viel oder wenig? Es gibt wohl Clubs, die haben schon jetzt deutlich mehr Anmeldungen, als sie fassen können. Da müssen also möglicherweise viele neue Anbauvereine gegründet werden.
Und in diesen Vereinen soll der Cannabisanbau dann von den Mitgliedern übernommen werden. Ehrenamtlich. Bezahlte Profis sind nicht vorgesehen, zumindest beim Anbau. Nur in der Verwaltung, im Büro könnten dann Leute eingestellt werden. Das sind dann vielleicht auch die neuen Arbeitsplätze, über die die Politik spricht.
Über den Verein können die Mitglieder dann Hanfblüten oder Haschisch beziehen, aber keine Joints, die müssen sich selbst rollen. Maximal kann jedes Mitglied 50 Gramm pro Monat bekommen.
Und was soll das Ganze kosten? Denn für Konsumenten sind die Anbauvereine wahrscheinlich ja nur dann eine gute Lösung, wenn das Cannabis dort nicht deutlich teurer ist, als sie auf dem Schwarzmarkt bezahlen müssen.
Wir haben beim Bundesgesundheitsministerium mal nachgefragt. Die Antwort ist ziemlich kompliziert. Wir übersetzen das mal. Es ist möglich, dass es in den Vereinen feste Bezugsmengen geben wird, für die ich dann als Vereinsmitglied eben unterschiedlich hohe Monatsbeiträge bezahle. Aber was, wenn ich mal weniger brauche oder mal mehr?
Ja, eventuell soll eine Grundpauschale festgelegt werden und dann so ein zusätzlicher Betrag je Gramm. Alles klingt trotzdem und bleibt kompliziert, ist offenbar auch nicht ganz genau geregelt.
Aktuell rechnen die Leute, die sich damit auskennen, dass 1 Gramm im Verein so ungefähr 7 Euro kosten wird. Die Vereine dürfen zwar Gewinne erzielen, aber damit sollen sie dann die Logistik, die Miete und so Sachen bezahlen.
Wer Mitglied werden will, muss 18 Jahre alt sein. Für alle, die jünger als 21 sind, gibt es nur 30 Gramm monatlich. Da gelten eben besondere Regeln. Und der THC-Gehalt dieser 30 Gramm darf nicht bei mehr als 10% liegen. Auch kompliziert. Wer prüft denn das? Wie? Und wer kontrolliert das?
Es klingt ehrlich gesagt nicht danach, als wäre so ein Anbauverein das Richtige für Leute, die halt nur ab und zu mal kiffen wollen. Auf der Habenseite steht, man bekommt geprüftes Gras, vielleicht ja sogar Bio-Qualität. Ja, aber
ich rauche nur Bio-Joints.
Ja, es wird auf jeden Fall ein Publikum geben, das das nachfragt. Aber reicht das? Ist das ein attraktives Angebot? Wird es genügend Vereine geben? Finden die ausreichend Anbauflächen? Und können die dann mit den Schwarzmarktpreisen konkurrieren?
Und dann die Frage aller Fragen: Wird sich denn für die Mehrheit der Konsumenten durch so eine Teillegalisierung wirklich was ändern? Oder werden sie ihr Cannabis eben nicht selbst anbauen und auch nicht Mitglied von so einem Anbauverein werden, sondern einfach weiter auf dem Schwarzmarkt einkaufen, einfach weil es praktisch ist und vielleicht sogar günstiger?
Und wenn das so ist, dann kämen wir an den Knackpunkt der ganzen Geschichte. Es gibt ja keinen kommerziellen Verkauf. Niemand kann Cannabis irgendwo in einem Laden legal kaufen. Und dann hätten wir doch wieder die organisierte Kriminalität in unserem Markt. also known as Schwarzmarkt.
Ja, und der könnte vielleicht sogar noch größer werden. Darüber hat unser Plus-Minus-Team unter anderem mit Italiens erfolgreichstem Mafia-Fahnder gesprochen. Er heißt Nicola Gratteri und kämpft seit gut 3 Jahrzehnten gegen die organisierte Kriminalität. Und davon, wie es in Deutschland jetzt mit dem Cannabis gemacht wird, hält er gar nichts.
Er sagt, ich glaube nicht, dass Deutschland in der Lage sein wird, die Legalisierung zu kontrollieren. Weder werden die Abhängigen weniger, noch wird sich die Drogenkriminalität vermindern. Die Mafias werden Marihuana in Deutschland günstiger anbieten. Sie brauchen weder Hygiene noch Qualitätsstandards einzuhalten. Anders als bei einer legalen Produktion. Und Deutschland ist ja nach Italien das Land mit der höchsten Mafiadichte in Europa. Jetzt schon. Die Legalisierung, sagt er, keine gute Idee der Deutschen.
Tja, das sind harte Worte. Was ist denn dran an Gratteris Einschätzung? Das Beispiel Niederlande und die Drogenpolitik dort zeigen, was schief gehen kann, wenn Cannabis nur so halbherzig legalisiert wird.
Cannabis ist bei unseren Nachbarn zwar nicht legal, aber es wird toleriert. So ein gerollter Joint aus einem der Coffeeshops ist ja für viele Teil des Touristenprogramms, gehört eigentlich zum Bild, was wir von den Niederlanden haben, so wie Tulpen oder Frau Antje, die den Käse bringt. In den Niederlanden gibt es seit den 70er Jahren eine tolerante Politik bei Cannabis. In den Coffeeshops wird der Verkauf und Konsum kleiner Mengen Haschisch oder Marihuana geduldet.
Ja, die Leute sollen einfach ihre Ware nicht bei irgendwelchen Straßendealern kaufen, sondern in einer zuverlässigen Verkaufsstelle, wo es eben nur Cannabis gibt und nicht möglicherweise noch irgendwelche härteren Sachen.
Aber jetzt ist es so, dass die Coffeeshops selbst ihr Zeug bei den Dealern einkaufen.
Super, ganz tolle Möglichkeit.
Ja, weil es halt nicht erlaubt ist, Gras selbst anzubauen. Gras anbauen, im großen Stil damit handeln, das ist ja in den Niederlanden verboten. Die niederländische Politik hat darauf gesetzt, dass das Gras, das im Coffeeshop verkauft wird, aus dem Eigenanbau im Kleingarten kommt. Stellt sich raus, so ist es nicht gekommen.
Ja, ist ja auch klar, oder? Wie willst du, wenn du das verkaufst und damit dein Geschäft aufbaust, das mal eben im Hinterhof großziehen? Das reicht ja von der Menge wahrscheinlich gar nicht. Und das hat der frühere Innenminister Fred Grapperhaus 2021 auch in einem Brief ans Parlament zugestanden. Er hat gesagt, das ist leider nicht so gelaufen, wie wir gedacht haben.
Das war, schreibt er, eine irrtümliche Annahme. Der Cannabisanbau erwies sich als unglaublich lukratives Geschäft für zunehmend professionelle kriminelle Netzwerke. Die Netzwerke weiteten ihre Aktivitäten aus und wandten sich anderen Stoffen wie Ecstasy und Kokain zu.
Also die niederländische Politik hat genau das Gegenteil von dem gekriegt, was sie eigentlich haben wollte. Und dann noch Kriminelle, die sagen, ja, wenn das schon so super läuft mit dem Cannabis, dann können wir auch weitermachen und andere Drogengeschäfte aufbauen.
Polizisten und auch Wissenschaftler sagen, mittlerweile kontrolliert die Drogenmafia von den Niederlanden aus gut 1/3 des Kokainhandels in Europa.
Wahnsinn!
Und wütet im Land selbst brutal. Kriminelle Banden und Mafiosi, die schrecken vor nichts zurück, auch nicht vor Mord. Also, weil die Niederlande den Anbau von Cannabis nicht legalisiert haben, hat die Mafia das Geschäft übernommen. In Deutschland will und wollte man das anders machen. Besser. Gesundheitsminister Lauterbach hat ja immer wieder gesagt, das niederländische Modell sei nicht erfolgreich. Mhm. In Deutschland darf Cannabis im Unterschied zu den Niederlanden deshalb legal angebaut werden.
Aber der Verkauf ist verboten. Und an Gras zu kommen, ziemlich kompliziert. Wir haben ja gesagt, zu Hause selber anbauen oder einem Verein beitreten. Macht das Ganze besser als in Holland?
Es ist halt unwahrscheinlich, dass die Drogenmafia jetzt zu dem Schluss kommt, okay, also wenn der Anbau legal ist, dann stellen wir unsere Geschäftstätigkeiten ein.
Klar.
Wahrscheinlich wird sie weiterhin aktiv sein und vielleicht eben noch aktiver.
Davor haben die Innenministerinnen und Minister der Länder gewarnt, bevor das Gesetz beschlossen wurde. In einem Brief der Innenministerkonferenz heißt es, der vorliegende Gesetzentwurf erleichtert den illegalen Handel mit Cannabis massiv und schwächt seine Attraktivität kaum.
Was jetzt ja möglich ist mit diesem neuen Gesetz, jede und jeder, auch Kriminelle, können bis zu 25 Gramm Cannabis bei sich haben, straflos. Und wie soll die Polizei kontrollieren, wo das angebaut worden ist? Also ob es legales oder illegales Cannabis ist? Das klingt ja eigentlich nach einem easy Job für Dealer.
Manche befürchten auch, dass die Mafia die Anbauvereine unterwandern könnte. Anbauverein, das klingt erstmal total nett, total deutsch, so Ehrenamtliche, die sich im Verein oder Club für andere engagieren. Aber ist das wirklich so? Oder werden sich da Kriminelle einnisten und von da aus einfach ihre Drogengeschäfte abwickeln? Auch weil die Kommunen ja kaum die Kapazität haben, das zu kontrollieren.
Die Innenminister befürchten außerdem, wenn Cannabis legal ist, dann konsumieren es mehr Leute. Der Markt würde dadurch größer und für Kriminelle noch attraktiver.
Also, wenn das Ziel der Bundesregierung ist, den Schwarzmarkt für Cannabis auszutrocknen und den Dealern die Geschäftsgrundlage zu entziehen, wäre es dann nicht eigentlich die Lösung, den Markt komplett zu legalisieren, also Anbau, Verkauf, Konsum freizugeben, wie bei Alkohol und Zigaretten?
Wäre das nicht sinnvoller, weil es für den Staat Kosten reduzieren würde, zum Beispiel bei der Polizei, und weil er an anderer Stelle mehr Geld einnehmen würde und weil der Markt dann auch den Preis regeln würde, wie das ja auch bei Alkohol und Zigaretten der Fall ist?
Es gibt Forscher, die sagen, der Staat könnte von so einer Legalisierung profitieren. Auch wenn es weiterhin einen Schwarzmarkt gibt. Dazu gibt es Berechnungen. Die Studie, die im Moment wahrscheinlich am meisten zitiert wird, stammt vom Düsseldorfer Ökonomieprofessor Justus Haukapp. Der befürwortet die Legalisierung von Cannabis.
Er rechnet nämlich damit, dass Gerichtspolizei und Justizkosten weniger werden. Über 1 Milliarde könnte der Staat seiner Meinung nach sparen, einfach weil er weniger Delikte verfolgen und auch ahnden muss.
Weil es diese Delikte ja dann durch die Legalisierung eben nicht mehr gibt. Erfahrung aus Kanada, da ist Gras übrigens überall flächendeckend erlaubt, zeigen. Es gab natürlich dann auch weniger Festnahmen, weil es ja keine Marihuana-Delikte mehr gibt. Etwa 70-80% weniger.
Und Haukapp sagt, Deutschland könnte durch die Legalisierung verdienen, weil der Staat mehr Steuern erheben und einnehmen kann. Lohnsteuer zum Beispiel. Da zahlt sich schon die aktuelle Teillegalisierung finanziell aus für den Staat, weil die Anbauvereine Personal einstellen, nicht um den Anbau zu übernehmen, aber fürs Büro zum Beispiel. Geht man von 1000 solcher Vereine aus, die 2 oder 3 Leute beschäftigen, dann bringt das 28 Millionen Euro Lohnsteuer.
Ja, hat Haukapp 2023 nochmal ganz aktuell für das Handelsblatt ausgerechnet. Und weil alle Beschäftigten in Deutschland auch Sozialbeiträge zahlen, kommt noch was obendrauf.
Noch mehr Geld könnte der Staat machen, wenn er kommerziellen Anbau und Verkauf von Cannabis in Deutschland erlauben würde. Allein eine Cannabissteuer würde wohl fast 2 Milliarden Euro jährlich bringen, wenn 1 Gramm Cannabis für etwa 10 Euro verkauft wird.
Dazu kämen zusätzlich Einnahmen aus Steuern, die die Unternehmen zahlen müssten. Umsatzsteuer, gibt's da Gewerbesteuer, und dann würden natürlich auch viel mehr Menschen in der Branche arbeiten, heißt auch noch mehr Lohnsteuer. Insgesamt geht Haukapp davon aus, dass der Staat knapp 5 Milliarden Euro mehr Einnahmen hätte, wenn der Cannabisverkauf unter strengen Auflagen legalisiert würde.
Klingt in der Theorie super. Kiffen für die Staatskasse.
Aber Cannabiskonsum verursacht ja auch Kosten, Gesundheitskosten.
Tobias Efferts, der lehrt an der Uni Hamburg Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, der beschäftigt sich mit den volkswirtschaftlichen Kosten von Drogenkonsum. Die Legalisierung von Cannabis sieht er kritisch. Unserem Plus-Minus-Team hat er gesagt, wenn mehr Leute insgesamt konsumieren, weil es jetzt legal ist, dann werden auch mehr Leute mehr konsumieren, als gut für sie ist.
Ja, und dann steigt die Zahl der Leute, die deshalb zum Beispiel bei der Arbeit ausfallen. Effert schätzt, dass so jetzt schon 1,5 Milliarden Euro jährlich an Kosten zusammenkommen, die dem Staat entgehen, den Unternehmen entgehen, die einfach fehlen.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, Kiffen ist weniger gefährlich und hat weniger Folgen als Alkohol trinken oder Zigaretten rauchen. Folgenlos ist Cannabiskonsum aber auch nicht. Menschen können abhängig werden, sie können bekifft Unfälle im Straßenverkehr verursachen. Und Cannabis kann im Extremfall zu Psychosen führen. Das ist nicht nur schrecklich für die Betroffenen, es verursacht Kosten, die wir alle tragen müssen.
Ja, volkswirtschaftliche Kosten nennt man das. Die wurden im neuen Cannabis-Gesetz offenbar gar nicht berücksichtigt. Auf Anfrage von Plus Minus schreibt das Bundesgesundheitsministerium, für die Finanzierung der medizinischen Behandlungen von Suchterkrankungen bzw. ambulanter und stationärer Therapien seien die Sozialversicherungsträger, in der Regel die Krankenkassen und Rentenversicherungsträger, zuständig.
Andererseits, Experten hoffen, dass es durch die Legalisierung weniger gefährlichen Stoff gibt. Das ist nämlich gerade ein Riesenproblem, das auch die Kosten für Behandlung und Therapie treibt. Laut Bundeskriminalamt sind in den letzten Jahren auf dem Schwarzmarkt immer mehr Produkte aufgetaucht, die zum Beispiel mit sogenannten synthetischen Cannabinoiden versetzt sind. Und das Gefährliche ist, diese Stoffe können anders und stärker wirken als normales Cannabis und krasse Folgen haben für die Gesundheit. Halluzinationen zum Beispiel, aber auch Nierenversagen, Infarkte oder Psychosen.
Und meistens wissen die Konsumenten, die auf dem Schwarzmarkt kaufen, ja auch gar nicht, was ist da alles drin? Ist das jetzt reines, getrocknetes Cannabis? Was ist mit der Wirkung? Wie stark oder schwach ist das? Und die Hoffnung ist, dass dem Gras, das ich ab jetzt im Verein kaufe oder selbst gezogen habe, ja einfach nichts mehr beigemischt wird.
Aber was, wenn zum Beispiel mehr Kinder oder Jugendliche Cannabis konsumieren, weil es jetzt legal und damit vielleicht doch leichter verfügbar ist und ehrlicherweise, es fällt ihnen ja jetzt auch schon nicht schwer, jemanden zu finden, der ihnen eine Flasche Schnaps kauft. Und
stimmt,
das könnte ja mit Gras oder Haschisch dann genauso laufen. Ja,
warum sollte es da anders sein? Und für Kinder und Jugendliche ist der Stoff besonders schädlich, weil ihr Gehirn noch nicht ausgereift ist. Dann kann Kiffen dazu führen, dass die Konzentrationsfähigkeit sinkt und sogar die Intelligenz.
Das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung schreibt in einem Papier vergangenes Jahr, Studien mit einem Beobachtungszeitraum von mindestens 2 Jahren nach der Legalisierung zeigten, dass der Cannabiskonsum bei Jugendlichen in den US-Bundesstaaten mit legalen Märkten stärker angestiegen ist als andernorts. Und das klingt ja mindestens mal besorgniserregend.
Ja, das will ja hier eigentlich keiner haben. Und das hätte dann natürlich auch wieder volkswirtschaftliche Folgen, wenn Kinder, Jugendliche krank werden, abhängig werden, behandelt werden müssen. Manche werden, wenn sie regelmäßig kiffen, antriebslos, haben keinen Bock mehr auf Schule, Ausbildung, Job und haben dann möglicherweise auch gar keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt. Dadurch entstehen uns echt Kosten, die die Allgemeinheit dann tragen muss.
Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass da was in die falsche Richtung laufen kann durch die Legalisierung und hat deshalb für Prävention und Aufklärung im ersten Jahr 6 Millionen Euro vorgesehen.
Das ist das, was man ausgeben muss. Aber wir gucken nochmal auf die Einnahmen. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Dazu gehört auch, dass es natürlich Wirtschaftszweige gibt, die von der Teillegalisierung profitieren. Alle Firmen zum Beispiel, die Indoor-Botanik für den Selbstanbau anbieten, die haben garantiert eine Flasche Sekt aufgemacht oder sich einen Joint gerollt, als das Gesetz verabschiedet wurde.
Und das Gleiche gilt ja auch für die Produzenten von LED-Pflanzenlampen. Und auch die Cannabiswirtschaft hat Grund zum Jubeln. Die gibt es nämlich auch in Deutschland. Also Unternehmen, die Cannabis anbauen, schon lange medizinisches Cannabis nämlich. Das wird in Deutschland verwendet, um chronische Schmerzen zu behandeln, bei Multipler Sklerose zum Beispiel oder auch bei Krebskranken.
Für die Unternehmen, die dieses medizinische Cannabis herstellen, ändert sich mit der Legalisierung tatsächlich was. Gilt Cannabis nämlich nicht mehr als Betäubungsmittel. Und dann brauchen sie auch kein spezielles Betäubungsmittelrezept mehr. Ein einfaches Rezept reicht, wie bei starken Schmerzmitteln.
Hersteller und Importeure von medizinischem Cannabis hoffen, dass die Nachfrage steigt. Und wenn die Unternehmen mehr produzieren und verkaufen, dann müssen sie natürlich auch mehr Menschen beschäftigen und zahlen auch mehr Steuern. Und wenn der Anbau und Verkauf von Cannabis nicht nur für medizinische Zwecke, sondern auch sonst legal wäre, könnten diese Unternehmen auf diesen Markt mit einsteigen.
Wir fassen mal zusammen. Die Cannabis-Legalisierung, so wie sie jetzt in Deutschland im Gesetz steht, hat Vorteile. Aber sie wird vermutlich nicht all die Hoffnungen erfüllen, die die Politik damit verbindet. Und der Staat handelt sich mit dieser Teillegalisierung womöglich auch eine Reihe von Problemen ein. Die finanziellen Folgen der Probleme bekommen wir dann alle zu spüren.
Konsumentinnen und Konsumenten zu entkriminalisieren, das ist das Ziel. Und klar, das spart Geld. Aber der Kampf gegen organisierte Kriminalität könnte halt ab jetzt noch schwerer und damit auch noch teurer werden. Dann nämlich, wenn eintritt, was manche befürchten, dass viele nach wie vor auf dem Schwarzmarkt kaufen werden und die Mafia ab jetzt es eigentlich noch leichter hat, an Cannabis Geld zu verdienen. Wenn die Kriminalität steigt, dann hat das natürlich gesamtgesellschaftliche Folgenkosten.
Ob die finanziellen Vorteile, die Steuereinnahmen zum Beispiel, über die wir ja auch gerade gesprochen haben, diese Nachteile aufwiegen kann. Es gibt viele Dinge, die wir einfach auch noch gar nicht wissen zum Thema Cannabis. Die Studienlage ist da in vielen Fragen echt noch unklar.
Aber die aktuellen Modelle in Deutschland, in den Niederlanden, aber auch in den USA sind ziemlich sicher auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil sie wirtschaftliche Zusammenhänge und auch das Verhalten von Konsumentinnen und Konsumenten außer Acht lassen und so Kriminelle weiterhin ihre Geschäfte machen können.
Die Bundesregierung ist ja nicht doof. Warum macht Karl Lauterbach diese Teillegalisierung? Zum einen ist das, was wir gerade besprochen haben, ja nur der erste Teil der Cannabis-Legalisierung in Deutschland.
Das, was aktuell greift, ist erst die erste Säule. Eine zweite ist schon geplant. In ausgewählten Modellregionen soll Cannabis dann auch kommerziell von Unternehmen produziert und auch vertrieben werden können. Und zwar in einem lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmen.
Wir haben beim Bundesgesundheitsministerium nachgefragt, wann denn das losgehen wird. Die Antwort auf unsere, ja, eigentlich sehr einfache Frage, war sehr lang und sehr kompliziert.
Das ist so ein Trend, ne? Das kann man hier immer wieder.
Ja, erschlagen durch Informationswust. Aktuell laufen wohl Vorbereitungsarbeiten. Wann die abgeschlossen sind, auch eine relativ einfache Frage. Keine Ahnung, aber in Modellprojekten soll die kommerzielle Produktion und der Verkauf von Cannabis ermöglicht werden. Soweit die Absichtserklärung.
In den Niederlanden läuft gerade ein ziemlich ähnliches Experiment, das zumindest in eine ähnliche Richtung geht wie Lauterbachs zweite Säule. In 10 Städten in Holland und in einem Stadtteil in Amsterdam soll es künftig erlaubt sein, Cannabis anzubauen und auch damit zu handeln. Die Coffeeshops dort sollen ihre Waren nur noch von insgesamt 10 zertifizierten Züchtern bekommen.
Wer das Gras liefern darf, das hat der Staat sich vorher gründlich angeguckt. Da soll geprüft werden. Es gab 150 Bewerber, die wurden ausführlich auf mögliche kriminelle Kontakte überprüft. Und das hat offenbar länger gedauert als erwartet. Natürlich müssen und mussten da viele Fragen geklärt werden. Wie können die staatlich geprüften Shops denn gegen die Konkurrenz der anderen bestehen? Welche Waren sollen und dürfen sie anbieten? Wie muss zum Beispiel Personal ausgebildet werden? Und wie lässt sich verhindern, dass Jugendliche dort konsumieren?
Jeder der insgesamt 10 Anbieter muss mindestens 6,5 Tonnen Gras im Jahr produzieren.
Er muss viele Lampen aufstellen.
Das ist wohl so. Das Experiment soll 3 bis 5 Jahre dauern und dann evaluiert werden.
Ja, und je nachdem, wie die Erfahrungen dann sind, könnte der nächste Schritt dann irgendwann vielleicht doch die komplette Legalisierung sein. Abwarten.
Also, ein paar Hürden müssen noch genommen werden, denn in der gesamten EU ist der Verkauf von Drogen verboten und auch Anbau und Herstellung sowie grenzüberschreitender Handel. Und dieses Verbot bezieht sich, und das ist relativ entscheidend, auch ausdrücklich auf Cannabis.
Das heißt, wenn ein kommerzieller Cannabismarkt entstehen soll, wie zum Beispiel der kommerzielle Markt bei Alkohol, dann müssen EU-Gesetze geändert werden. Das kann dauern und ganz wichtig, nach unserer Recherche gibt es im Moment auch kein einziges Land, das so weit gehen will.
Die Bundesregierung will auf jeden Fall bei anderen europäischen Ländern für dieses Zwei-Säulen-Modell werben. Und das könnte ja tatsächlich ein Einstieg sein in so eine echte Cannabis-Liberalisierung. Und vielleicht wird Cannabis dann irgendwann so gehandelt und verkauft wie Wein oder Zigaretten.
Ich sag ja, das Thema, auch wenn man selbst noch nie einen Joint geraucht hat, sagt, es interessiert mich überhaupt nicht, ich bin straight edge. Es geht uns alle was an, weil es unsere Gesellschaft verändert.
Der große Wandel der Anna P. Am Anfang hasste sie das Thema und jetzt stellt sie...
Ich hasse es immer noch.
Na gut. Aber es ist interessant. Du hast es, aber musst zugestehen, es ist irgendwie interessant. Ne?
Kennst du das nicht? Du musst dich im Leben mit Dingen befassen, die du wirklich schrecklich findest, aber du kommst nicht drum rum.
Ich fürchte, das ist der Beruf, den wir gewählt haben.
Nein, willkommen in der Welt der Erwachsenen.
Ja, oh Gott, das außerdem. Wir sagen Danke an euch fürs Zuhören, aber vor allem auch ans Team, die Autorin dieser Folge war Geli Hensoldt.
Recherchen zugeliefert haben Mona Botros und Christian Gramstadt.
Technik übernommen hat Jo Baumann.
Die Redaktion Katharina Fortenbacher-Jahn.
Bitte abonniert diesen Podcast.
Geht ganz einfach.
Ihr müsst es auch nur machen, wenn er euch gefällt, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und wenn ihr da Glocken angezeigt bekommt, die ihr aktivieren könnt, wenn ihr Sterne angezeigt bekommt, die ihr vergeben könnt, dann tut das bitte. Das tut uns sehr gut.
Ein Stern, der unseren Namen trägt.
Wunderschön.
Plus-Podcast, alles zusammengeschrieben, @ard.de. Wäre auch eine Mailadresse. Ihr könnt uns gerne schreiben.
Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass Anna mehr singt.
Ist das ein Gesangspot? Nein, wir bleiben bei Wirtschaft.
Na gut.
Mehr als nur Wirtschaft, auch singen.
Und mehr davon gibt's nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann. Einer meiner Hauptjobs ist ja hier, David an seine Versprechen zu erinnern. Nicht, dass er uns so einfach rauskommt. Bitte, David.
Vielen Dank. Wir haben natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Cannabis Cowboys. Das passt ja wohl perfekt zu diesem Thema. Ist True Crime. Ein investigativer True Crime Podcast, der auch als Serie bei Netflix laufen könnte. Das Berliner Startup Juicy Fields hat sehr große Gewinne versprochen. Einfach ein bisschen Geld investieren in den Anbau medizinischen Cannabises und zack, reich werden.
Wahnsinn, es gab so viel Hype auf Social Media. Alle wollten irgendwie dabei sein. Tausende haben der Firma ihr ganzes Geld gegeben, die Sparsocken ausgeschüttet und es rübergeschickt. Und dann alles verloren. Seitdem ermittelt die Polizei in vielen Ländern. Cannabis-Cowboys gibt's aber bei uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.